Preis dem Herrn. Auch dieser Tag ist wieder ein Geschenk des Himmels und ich freue mich für jeden Tag. Jeder Tag ist etwas ganz Neues und der Herr wirkt jeden Tag was Neues und ich bin Gott dankbar für das alles, was an diesem Tag passiert ist. Die Kontakte, die man gehabt hat, den Menschen, wo man begegnet ist und was man gesehen und erlebt hat. Also es ist immer ein Segenstag und ich danke Gott für diesen Tag. Heute ist mein Thema Religion oder Jesus. Und ein sehr großes Thema eigentlich, und ich möchte dieses Thema aufarbeiten, Religion oder Jesus. In der Welt gibt es so viel Religion, und die Welt ist religiös. Der Mensch ist grundsätzlich religiös, egal was er glaubt. Auch die Kommunisten sind religiös, denn die haben auch diese Dreieinigkeit. Lenin, Marx und Engels, das ist ihre Dreieinigkeit. Und wir haben Vater, Sohn und Heiliger Geist und die haben funktioniert, die Kommunisten in ihrer Partei und wir haben Pastoren, Prediger oder Priester, was auch immer ist. Also wir haben das Gleiche, Religion bleibt Religion. Und deshalb, mein Thema ist Religion oder Jesus und Religion und Jesus. Wie kombiniere ich das, wie bringe ich das zusammen? So, alle Religionen stammen vom Garten Eden. Der Mensch ist dort vertrieben worden und er denkt immer wieder an dieses verlorene Paradies und sucht das verlorene Paradies und will das verlorene Paradies wieder aufbauen. Und das, die Kommunisten wollten das Arbeiterparadies hier auf dieser Welt aufbauen und es gab nur Blut und Tränen. Aber im Kern ist der Mensch ein Suchender. Religion ist Suchen. Man will zurück zur Quelle, zum Ursprung der Dinge, man will die Wahrheit wissen, man will jemand über sich haben, der verantwortlich ist, dem man alles sagen kann. Und fast alle Religionen, ich habe mich mit den Religionen sehr beschäftigt und ja, mich interessierten die verschiedenen Religionen, was glauben die Leute, was ist ihr Hintergrund und dergleichen. Und wenn man in verschiedenen Kulturen dient und predigt, muss man von der Religion wissen. Wenn ich nach Indien fahre, muss ich vom Buddhismus was wissen, von Hinduismus was wissen. Wenn ich in arabischen Länder bin, dann muss ich vom Islam wissen. Und ich habe also mich mit diesen Dingen beschäftigt, mit dem Koran und mit den Veden und vielen anderen Schriften. Nur nebenbei. Und ich habe eines festgestellt, überall steht das Gleiche. Im Judentum auch, in der Tora, im Alten Testament. Immer wieder, diese Grundsätze des Lebens sind überall gleich. Der Mensch sucht. Ich denke nur an diese Regel hier, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das ist überall gleich. In der Bibel steht es, was du siehst, das wirst du ernten. Und was in manchen Religionen heißt es, das was von dir ausgeht, das wird zu dir zurückkommen. Was von dir ausgeht, das kommt zu dir zurück. Die Hindus sagen, du kannst nichts einbringen, was du nicht gesät hast. Nur als Beispiel. So wie du den Baum pflanzt, so wird er auch wachsen. Gott hat den Menschen Gesetze gegeben und die hat er als Monogramm in ihrem Herzen hineingeschrieben. Und ich denke nur an diese goldene Regel von Gamaliel hier. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Also dieses Gesetz ist auch in der Bibel, das ist im Judentum, das ist im Buddhismus drin, das ist auch in vielen anderen Religionen. Der Buddhist sagt, verletze keinen anderen, damit du nicht die Schmerzen spüren musst, die der andere spürt. Die gleichen Schmerzen spürst du, wenn du andere verletzt, wenn du böse bist. Oder der Hindu sagt, behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Also das klingt biblisch, christlich. Und das ist Religion. Aber auch die Inkas und die Mayas, obwohl sie weit voneinander getrennt waren, Jahrhunderte oder Jahrtausende, haben auch ihre eigenen Religionen entwickelt. Dieses Urwissen steckt in jedem Menschen drin. Es hat ein Buch, dieses Buch und die Bibel hat doch recht. Da sind so viele nette Geschichten aufgeschrieben. Und dieser Mann, dieser Keller hat sich beschäftigt mit der Materie und hat geforscht, wie sind die Religionen, und wollte auch die Bibel und die anderen Religionen mit vergleichen und hat festgestellt, im Amazonasgebiet, die Leute haben erzählt, unsere Vorfahren, unsere Mutter, wir konnten zu Gott immer hochsteigen in den Baum und die Frau, also eine Frau hat dann den Zweig oben abgebrochen und seitdem kommen wir nicht mehr zu Gott. Und wir haben auch in der Bibel eine Frau, die Eva, hat uns den Weg verbaut. Sündenfall. Und alle Völker haben so Gedanken vom Sündenfall oder ihre Religionen. Jeder Mensch weiß zum Beispiel, was Vergebung ist und dass Vergebung ein Segen ist. Und der Jude sagt, das Schönste, was ein Mensch tun kann, ist das Unrecht zu vergeben. Das Schönste, was ein Mensch tun kann. Und Jesus lehrte dem Petrus, Als der Petrus den Herrn fragte, Meister, wie oft muss ich vergeben meinem Bruder, und er gegen mich sündigt? Und der Herr sagt, 7 mal 70 mal. Also fast 500 Mal am Tag soll dieser Petrus den Menschen vergeben. Im Koran steht, vergib deinem Diener 70 Mal am Tag. Also in allen Religionen, Großreligionen, ist immer wieder das Gleiche. Oder die alten Sikhs in Indien, die sagen, wo Vergebung ist, dort ist auch Gott selbst. Und ich könnte das übersetzen auch für Christen und würde sagen, liebe Heilandsleute, liebe Christen, da wo keine Vergebung ist, da ist auch kein Gott. Das klingt sehr gut. Würde fast zu uns allen passen. Oder der Buddhist sagt, also niemals wird Hass durch Hass vermindert, nur durch Liebe wird er vermindert. Und das ist das ewige Gesetz, die Liebe. Und was steht in der Bibel? Die Liebe ist das Größte. Alles hört auf. Werke hören auf, Worte hören auf, aber die Liebe bleibt in aller Ewigkeit. Und alle Menschen suchen den verlorenen Gott. Egal wer es ist. In der westlichen Welt hat man dann erklärt irgendwann, Gott ist tot. Ich denke an Friedrich Nietzsche hier mit seinen fröhlichen Wissenschaften. Gott ist tot. Aber normalerweise alle Völker haben Gott gesucht. Ich denke nur die alten Ägypter mit ihren Pyramiden. Sie wollten zu Gott kommen. Ja, deshalb haben sie auch diese mächtigen Bauten gebaut. Und das ist der Weg zu Gott, wie sie sich das vorgestellt haben. Letztendlich, wenn ich so die Welt anschaue, der Mensch sucht Gott. Und jeder Mensch auf der Straße, egal welcher Nationalität er ist, welche Sprache er spricht, welche Kultur er hat, er sucht Gott. Er weiß es oft nicht. Er weiß es nicht. Und ich werde hier einen Beweis antreten, dass der Mensch Gott sucht. Er möchte Gott finden. Aber leider ist bei uns in unserer westlichen Welt der Mensch entgöttlicht. Entgöttlicht ist er. 70 Jahre lang haben wir Atheismus, Kommunismus gehabt in der Sowjetunion als Staatsreligion. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte war Atheismus eine staatstragende Macht. Gott ist tot. Gott ist tot. Und bis heute die Chinesen. Die Kommunistische Partei Chinas regiert die Welt und über 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden Menschen werden von dort beherrscht und die verkaufen uns ihre Artikel. Gottlose Regierung ist immer noch da. Gott ist nicht gestorben. Also die haben Gott nicht liquidieren können. Seit der Französischen Revolution wird der Mensch mehr und mehr entgöttlicht. Entkirchlicht zuerst einmal, dann entgöttlicht. Und jetzt diese Corona-Krise tut das Übrige. Die Gottesdienste sind zu und waren zu die lange Zeit. Der Mensch hat sich abgewöhnt. Ja, wir sehen am Fernsehgottesdienste. Fernsehgottesdienste mögen schön sein und wir können froh sein, dass es Fernsehgottesdienste gibt, aber du kannst nicht von Fernsehgottesdiensten leben. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, nicht nur ein religiöses Wesen und dass er Sehnsucht hat nach Religion, sondern der Mensch ist auch ein soziales Wesen. Er braucht Gemeinschaft, er braucht den anderen. Du liebst Gott. Du liebst dich selbst und du musst deinen Nächsten wiederleben. Das ist der Weg unseres Lebens. In unserer westlichen Welt gehen die Menschen immer mehr auf Distanz zu Gott. Und sie denken, das ist Befreiung von der Bevormundung der Kirche. Gewiss, die Kirche hat viele Fehler gemacht. Und die Leute sind bevormundet worden mit lauter Gesetze und Vorschriften und dergleichen. Und alle Religionen haben dieses Übel in sich. Die machen den Menschen Vorschriften. Mach so, mach so, mach so, mach so, mach so. Und der Mensch wird versklavt durch diese Befreiung. Er wird materialistisch eingestellt. Ich glaube nur das, was ich sehe. Wenn der Mensch Gott verliert, wird er nackt. Das war beim Adam und Eva, bei den Menschen, als sie gesündigt haben. Sie waren vogelfrei. Jeder konnte sie erschießen oder umbringen oder töten. Sie verlieren das Wertvollste, nämlich die innere Substanz ihres Wesens, ihres Daseins. Der Mensch ist... Wenn er Gott verliert, wird er geistig arm, wird er verarmt mehr und mehr. Er hat keine Orientierung mehr, weil niemand über ihn ist. Und der Mensch braucht ein höheres Wesen, der über ihn steht, den steuert. Die Atheisten sind überzeugt, dass es keinen Gott gibt und dass sie keinen Gott brauchen. Und du siehst diese ganze Gesellschaft, unsere heutige Gesellschaft, wenn du genau hinguckst, genau beobachtest, siehst, wie atheistisch die Welt ist. Ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, hat man in der DDR gesungen. Viele bestreiten und bekämpfen Gott. Gott ist tot, wir brauchen ihn nicht. Leugnen seine Existenz. Oder sie leben so, als wenn es keinen Gott gäbe. Sie leben so, einfach in den Tag hinein, mit dem Tod ist alles zu Ende. Aber so ist es nicht, dass mit dem Tod alles zu Ende ist. Aber anscheinend ist Gott nicht tot. Denn sonst hätten die Kommunisten und die Atheisten nicht so viel Geld verpulvert und so viel Mittel ausgegeben, um dieses Wesen, das nicht existiert und angeblich nicht gibt, zu leugnen, wenn es keinen Gott gibt. Aber jeder Atheist muss früher oder später sich mit Gott auseinandersetzen. Als ich in diesem Zyklon da mal in Indien hineinkam und in diese Turbulenzen oben in der Luft und der Pilot sagte, bitte schnallen Sie sich an und bereiten Sie vor, wir könnten abstürzen und wir kommen in große Turbulenzen. Und als das Flugzeug wackelte und 10 Meter etwas sank, dann haben alle gebetet. In 10.000 Meter Höhe gibt es keine Atheisten mehr. Keine Ungläubigen. Da betet jeder zu seinem Gott, egal was es ist. Denn der Mensch weiß, hier ist jemand, der könnte, kann mich helfen, mir helfen, der kann mich bewahren. So wie die Menschen auch heute. Sie kämpfen gegen den Virus, Corona genannt, aber sie haben es noch nicht identifiziert, was es ist, dieser Virus. Sie kämpfen gegen eine unsichtbare Macht. Ich habe mal für einen Jungen mich eingesetzt, den hier der Richter abgeholt hatte, weil er an Teufel glaubte, weil die Mutter in eine Sekte war und ihr Kopf verdreht war und so weiter. Und dieser Junge wurde vom Kindergarten abgeholt und dann geht der Richter selber zu dem Jungen und befragt diesen Jungen, was ist der Teufel? Weißt du, was der Teufel ist? Und ich habe dieses Gericht dann die ganze Verhandlung mit in die Hand genommen. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe Theologie gestudiert. Ich habe meinen Doktor und so weiter. Und ich kann Ihnen nicht beschreiben, nicht sagen, genau, wenn Sie mich fragen würden, was ist der Teufel? Weil kein Mensch hat den Teufel gesehen. Genauso wenig wie keiner Gott gesehen hat bis jetzt. Gott ist ein unsichtbares Wesen, ein verborgenes Wesen. Wir können nur glauben, nur erfahren, nur erleben. Und dann habe ich einfach diese Verhandlung an mir genommen und dann ans Oberlandesgericht dann weitergeleitet und dem Richter dann durchgefaxt. Dieser Mann hat gar keine Ahnung, was er befragt diesen Jungen. Und der Junge kann ihm nicht sagen, was ist der Teufel? Wenn ich den Mann, jemand auf der Straße fragen würde, ich habe gesagt, Herr Richter, wenn ich Sie fragen würde, wissen Sie, was der Teufel ist? Sie haben gelesen, das ist ein böser Bub oder sonst etwas, böse Macht. Aber noch niemand hat einen Teufel gesehen. Und genauso wie diesem Virus. Auch dieser Virus ist noch nicht entdeckt worden, in aller Liebe. Und man kämpft gegen ein Wesen, was man nicht kennt, was man nicht versteht, was man nicht gesehen hat. Man sieht die Auswirkungen, dass Leute tot umfallen. Das sieht man, natürlich. Man schießt auf Spatzen mit Kanonen. Und die lachen sich, die treffen vielleicht einen mal, aber dann die fliegen weg und die sagen, ja, und so sind die Atheisten. Es gibt keinen Gott, aber sie beschäftigen sich mit Gott, schreiben Bücher. Hier ein Wissenschaftler hat mal ein Buch geschrieben, hier, der Gotteswahn. Verstehst du, er wird selbst verrückt, wenn er versucht, krampfhaft Gott zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Das sollte beweisen, dass es einen Gott gibt. Und alle Menschen haben irgendwo Ahnung, vor allem die Alten, die Kulturen von 6000 Jahren, die haben alle in sich. Jedes Volk hatte irgendwie einen Glauben gehabt. Selbst der Wilde im Busch hat einen Glauben gehabt an irgendein höheres Wesen, an eine höhere Macht. Alle Völker glaubten an irgendeine Gottheit. Nur jetzt der moderne Mensch. Und deshalb mein Thema ist heute Religion oder Jesus. Ägypter bauten riesige Pyramiden für ihre Gottheiten und für den Weg zu Gott. Die stehen heute noch nach Jahrtausenden. Die meisten Religionen haben ihren Ursprung in den Fruchtbarkeitskulten, denn dort ging es damals ausschließlich über Saat und Ernte, dass die Zeiten bestimmt werden. Ich denke nur, die alten Bauten in Stonehenge in England, also lange bevor die Germanen und die Römer gab es in Stonehenge diese Tempel, dass man einfach guckte, wann ist Sonnenwende, wann ist das, wann wollen die Zeit festlegen. Und die meisten Menschen richteten sich im Altertum nach der Sonne. Und was verbeten sie auch die Sonne? Die Sonnenwende, die Sonne, das höchste Wesen. Und deshalb haben viele Religionen einfach gesagt, die Sonne, die Sonne. Und Jesus sagt, ich bin die Sonne der Gerechtigkeit, steht in der Bibel. Also wir bringen diese Verbindung und Jesus ist zu Weihnachten geboren, zu der Sonnenwende. Natürlich spielen manche, sagen, das kann nicht möglich sein, das ist heidnisch. Es gibt kein Heidentum. Und genauso wenig, wenn es Christentum gibt oder irgendeine andere Religion gibt. Der Mensch ist religiös, weiter nichts. Weiter nichts. Und aus dieser Praxis der Fruchtbarkeitskulte entstanden Mythen, Wissenschaften, wurden Feste festgelegt, Saat und Ernte, wann das kommt, wann das Wasser im Nil steigt und wenn das Wasser wieder sich verläuft. Die Menschen suchten Sinn und Trost und Geborgenheit, Orientierung, weil der Mensch war entwurzelt. Er ist aus dem Paradies vertrieben worden und er sucht jetzt Halt und Orientierung. Voltaire sagte einmal, wenn es keinen Gott gäbe, müsste man ihn erfinden. Wenn es keinen Gott gäbe, man müsste ihn erfinden. Es muss einen Gott geben. Von nichts kann nichts entstehen. Wenn ich so an ein Uhr denke, hier, an Uhrwerk, dann war ein Meister dabei, der dieses alles konstruiert hat, entworfen hat, berechnet hat, dass es exakt geht, dass ich meine Zeit nach dieser Armbanduhr richten kann. Da war ein Meister am Werk. Und deshalb auch in der ganzen Schöpfung, wenn ich das anschaue, da war ein Meister am Werk. Und da war nicht nur einfach Urknall. Oder selbst wenn es einen Urknall gäbe, wer hat den Urknall verursacht? Irgendjemand muss es gemacht haben. Religion ist nicht nur eine Erfindung von Menschen, dass er sich den Gott gemacht hat. Nein, der Schöpfer hat sich überall verewigt in der Schöpfung. Wenn ich die Schöpfung betrachte, die Dreieinigkeit, die finde ich überall. Wenn ich ein Ei esse morgens und im Frühstück und so weiter, da ist die Eigelb, Eiweiß und Eischale. Trinität. Wenn ich einen Baum angucke auf der Straße, der Baum besteht aus Wurzel, Stamm und Krone. Und wenn ich den Menschen anschaue, dann sehe ich Mensch, der Mensch besteht aus Seele, Geist und Leib. Wie überall die Trinität. Auch in der Musik der Dreiklang. Alles, überall steckt die Trinität drin. Gott hat sich verewigt. Dieser ewige Gott. Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist nachher die Geschichte. Ich komme nachher auf Jesus zu sprechen. Aber zuerst einmal möchte ich aufweisen, dass der Mensch grundsätzlich religiös ist. Alles auf dieser Welt ist Religion. Hat mit Glauben zu tun, mit der Suche, wie ist die Welt entstanden, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens. Und dann die andere Realität, der Mensch muss sterben, der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Und dann, was passiert dann? Ich musste hier einen Freidenker beerdigen, mal vor Jahren, auf dem Waldfriedhof in Zehlendorf unten. Ich wurde als Redner bestellt, nicht als Pastor, als Redner. Aber der Sohn merkt, er wollte mir noch was mitteilen vom Vater und merkt, dass ich Pastor bin. Er sagte, um Himmels Willen, mein Vater hätte nie gewollt, dass ein Pfaff am Grab steht und predigt und die Beerdigung hält. Aber ich kann nicht mehr rückgängig machen, das ist alles schon vorbereitet, alles schon geplant. Er hat gesagt, ich habe kein Problem. Ich werde überhaupt nichts über Gott sagen, muss ich gar nicht sagen. Und dann habe ich die Beerdigung gehalten. Ich habe hier Goethe zitiert, seine Faust, Passagen aus dem Faust habe ich zitiert, und da ist eine schöne Passage für mich drin gewesen, und meine Tage können nicht in Äonen, also in Ewigkeiten untergehen, und dann habe ich so gesprochen, dass der Mensch schon von Anfang an auf die Ewigkeit angelegt ist, der lebt ewig, so wie das Gras draußen ist, steht ja in der Bibel, das Menschenleben ist wie Gras, das vergeht und kommt wieder im Frühjahr wieder, die Wurzeln sind da und der Mensch lebt weiter, so, da kommt wieder. Und als ich fertig war mit der Trauerfeier, dann sagte er zu mir, das war gut, das war wirklich gut, aber sagen Sie mir, wo ist jetzt mein Vater? Verstehst? Im Himmel oder in der Hölle. Denn meine Tage können nicht in Ewigkeiten untergehen. Du kannst dich strampeln, so viel du willst. Wenn wir das Tal des Todes durchschreiten, wir sind in der Ewigkeit. Und das hat Goethe in seinem Faust sehr schön verarbeitet, diese Passage. Was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich da? Nur zum Arbeiten? Nur das Leben zu genießen? Oder nur zu leiden? Und der Mensch hat auch ein Problem, mit seinem Leid umzugehen. Warum müssen wir Menschen leiden, kämpfen und dergleichen? Und der Tod ist eine Realität, Leid ist eine Realität. Wenn man einen Gott ablehnt und so weiter, dann versteht man nicht, wo komme ich her, warum bin ich da? Man sucht den Weg zu Gott, dann zu dem verlorenen Paradies, wieder zurück zum Vaterhaus, wie wir in der Geschichte vom verlorenen Sohn haben. Viele Menschen basteln an ihrer eigenen Religion. Jeder soll nach seiner Was sollen selig werden, so hat einmal der deutsche Kaiser gesagt. Also bei mir kann jeder selig werden mit seiner Religion, mit seinem Glauben. Aber was ist die richtige Religion? Gibt es überhaupt eine richtige Religion? Gibt es, dass man sagen kann, das Christentum, der Islam, der Buddhismus, der Atheismus, was ist die wahre Religion? Und ich werde dir sagen, was nachher die wahre Religion ist. Bleib hier, bleib dabei. So viele Menschen basteln so ihr göttliches Bild zusammen und schustern sich da, so wie sie sich vorstellen. Jeder schuf seinen Gott so nach seinem Bild. Und weißt du, dein Bild kann man dir klauen, man kann dein Bild zerstören. Da muss nur einer beredet zu dir kommen und muss erzählen, dann wird dein Herrgott geklaut und zerstört und so weiter. Und was wird dir ausgeredet, das ist nichts. In der Bibel haben wir ja mit Gott zu tun. Zuerst einmal, der Mensch sucht Gott. Der Mensch sucht Gott, sucht Begegnung mit der Geisteswelt. Ich denke nur, vor der Sintflut, die Menschen, die haben sich mit Dämonen eingelassen, mit finsteren Mächten. Der Mensch war grundsätzlich religiös und die vermischten sich, die Geister. Heutzutage glauben die Menschen an Astrologie, an Heilkraft in den Steinen, an Wahrsagerei, was auch immer sein mag, an positives Denken. Die Bibel ist positiv, grundsätzlich positiv. Aber wenn ich nur positiv denke, das ist genau das Gleiche, als wenn ich mich an meine Haare hochziehen würde. Positiv denken. Denke positiv. Ich möchte sehen, wo du dann hinkommst. Gott ist ein unsichtbarer Gott. Und die meisten Menschen haben keine Ahnung, weil sie nicht sehen, wo ist Gott, wie ist Gott und so weiter. Aber sie sehen die Natur. In Römer 1 heißt es, und der Mensch kann an der Schöpfung erkennen, dass es einen Gott gibt. Dass es ein höheres Wesen ist, der alles geregelt und alles geordnet hat. Viele Leute haben heute nur ein Minimum Religion, ein bisschen da, ein bisschen von dem, ein bisschen von Hinduismus, ein bisschen von Buddhismus, ein bisschen von Islam, ein bisschen was vom Christentum, ein bisschen was von den Sekten und so rumgerührt, so ein Eintopf, religiösen Eintopf. Und dann versuchen sie daran zu halten. Gott ist bei ihnen nur eine undefinierbare Kraft, eine höhere Kraft, Energie. Da reden so Esoteriker heute von Energie, ständig Energie, gute Energie, schlechte Energie, also Gott, Teufel und Gott. An Gott wollen sie nicht glauben. An Jesus Christus wollen sie nicht glauben. Aber die glauben an Energie. Und alles ist auf dieser Welt Energie. Alles ist Energie. Gott sprach und es wurde. Und die Atome begannen zu kreisen. Sie haben so ein Minimum Religion, da wird nichts verlangt. Ich muss mich nicht verändern, groß, ich kann weitermachen wie bisher. Aber sobald es an einem Ritual kommt, wo man begründen muss, wo man was bekennen muss, zu dem, was man stehen muss, das ist gleich Sekte, gleich Irrlehre und so weiter. In dem Moment, wo es verbindlich wird, und Religion ist etwas Verbindliches. Bloß, wo ist die Verbindung? Der Mensch sucht die Verbindung zu Gott. Und er versucht durch gute Werke Gott zu erreichen. Er versucht durch gute, positive Gedanken Gott zu erreichen. Durch Meditation und sich einfach nur meditieren, sich vergegenwärtigen. Ich bin in Kalkutta bei der Sterbeklinik von Mutter Teresa. Und da sitzt so ein richtiger, sterbender Mensch. Ich habe gedacht, diese Menschen musst du helfen. Versaust, verdreckt. Und dann will ich ihm wenigstens ein paar Dollar geben. Dann sagt er, nein. Und dann habe ich den Bruder gefragt, warum ist er so abwesend oder abweisend, dass er von mir nichts will. Dann sagte er, wenn du ihm hilfst, du wirst ihm sein Karma verderben und dann muss er wieder auf diese Erde kommen und das noch machen. Weißt du, Leute glauben an Reinkarnation, nicht an Wiedergeburt, aber an Reinkarnation. Also sie meditieren und denken über diese Dinge nach und dann, du stößt an die Grenzen mit deiner Religion. Du willst Gott finden. Und ich habe Gott gesucht. Ich kam aus dem Atheismus heraus und ich habe einfach mit Buddhismus mich beschäftigt. Ich habe mich mit anderen Religionen beschäftigt, auch mit dem Christentum. Aber ich habe einfach gedacht, ja, Christentum, das ist Opium fürs Volk. So bin ich geimpft worden. Als antireligiös, antichristlich. Weißt du, das saß in mir drin, bis ich gesagt habe, ich probiere alles. Ich probiere alles und ich will genau wissen, was ist die Wahrheit. Und deshalb, ich sage auch heute den Leuten, probiert alles, testet. Und dann werdet ihr bald merken, was ist die Wahrheit. Und ich habe in vielen Religionen, in dem allen Angeboten, was ich gefunden habe, ich habe viel Gutes gefunden. Ich kann nicht sagen, dass die Religionen falsch sind. Alle Religionen sind gut. Aber sie bringen nicht ans Ziel. Wenn du drankommst, plötzlich ist es genauso, als wenn du vor einer Scheibe sitzt. Verstehst du? Du sitzt da, du siehst auf der anderen Seite das Paradies, den Himmel und die Ewigkeit. Du hörst all diese wunderbaren Dinge, die ja mystisch und übersinnlich sind. Aber du kommst nicht hin. Da ist eine Blockade da. Da ist ein Hindernis. Auf dieser Welt geht es alles um Erlösung. Das ist, warum wir auf dieser Welt sind. Erlösung. Den richtigen Gott finden. Weißt du, nicht nur beten. Gott findet man nicht durch Gebet. So viele Leute beten. Fast alle Religionen beten. Also in allen Religionen ist das Gebet ein Schlüssel. Ich denke nur in der Islam. Die beten sogar 5-mal am Tag. Aber sie erleben Gott nicht. Sie sagen nur, Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist stark, Gott ist, das ist so und so. Aber sie kommen zu diesem Gott nicht durch. Wie erlebe ich Gott? Nur nebenbei. Ich frage mich öfters. So, auf dieser Welt geht es ums Heil. Wir sind hier auf dieser Welt, um das ewige Leben zu empfangen. Übrigens, wir haben alle ewiges Leben. Alle Menschen haben ewiges Leben. Aber die Frage ist, wo wird er jetzt die Ewigkeit zubringen? So wie dieser Freidenker. Oder der Sohn des Freidenkers. Wo wird mein Vater sein? Meine Tage können nicht in Ewigkeiten untergehen. So, das Jenseits. Und dafür haben viele Religionen keine Antwort. Ja, du kommst wieder, wenn du nicht brav warst, gut warst, im Buddhismus oder Hinduismus, du kommst wieder auf diese Welt und dann musst du wieder, ja, vielleicht eine Ameise werden oder ein Vogel werden oder was weiß ich, was du wirst, dass du wieder dich weiterentwickelst und nochmals weiterentwickelst, bis du dich so gereinigt hast, dich so abgeklärt hast und eigentlich das Nirvana wirst du kaum erreichen. Nicht einmal Buddha hat es erreicht, dieses Nirvana. Im letzten Punkt, er ist nicht durchgekommen. Wer kann uns retten? Wer kann uns mit Gott versöhnen? Das sind diese Fragen, die wirklich den Glauben ausmachen, wirklich die Religion ausmachen. Das ist, was die Menschen gesucht haben, Gott zu beschwichtigen, Gott zu versöhnen. Ob es nun die Inkas waren, die Mayas waren, ob es die Azteken waren, ob es die Griechen waren, ob es die Römer waren, ob es die Babylonier waren. Die waren alle religiös. Wer bringt uns zu unserer Bestimmung? Zu unserem Ausgangspunkt, wo wir herkommen. Für die meisten Menschen im wissenschaftlichen Zeitalter, hier für uns ist Gott tot. Nur noch Materialismus. Ein Pfund Gulasch gibt es eine gute Suppe. Ja, das ist was bei ihm zählt. Aber wir brauchen mehr als nur ein Pfund Gulasch oder Rindfleisch. Man braucht einen Gott. Und der Mensch, der keinen Gott hat, der sagt, Gott ist tot, oder Gott ist eine Materie, oder Gott ist eine Energie. Gott ist mehr als das alles. Die meisten Gebete sagen dann diese Materialisten, Atheisten, diese gottlosen Menschen von heute, die sagen, die meisten Gebete kann ich heute selbst erhören. Die meisten Gebete kannst du auch selbst erhören. Wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. Wenn du Geld brauchst, gehst du zur Bank. Wenn du irgendwie nicht mehr weiterkommst, diese künstliche Intelligenzen, diese Roboter, die helfen dir schon weiter. Diese Computer denken für dich, diese Supercomputer. Wenn du krank bist, nimmst du Medizin. Also die meisten Gebete heutzutage kannst du selbst dir erhören. Aber das reicht dir nicht. Du musst Frieden mit Gott haben. Mit der Ewigkeit, mit dir selbst. Gott ist für viele Menschen nur noch eine Wahnvorstellung. Man sagt, viele Atheisten sagen das auf jeden Fall, man sagt, dass nur kleine Kinder, Omis und so weiter an Gott glauben oder Menschen, die wenig Verstand haben. Nur die können an Gott glauben. Also nicht gebildete, unterbelichtete Menschen, also die und so weiter. Und die Frage ist natürlich, was ist unwissend? Was ist ahnungslos? Ist der Glaube an Gott nur etwas für primitive und dumme Menschen? Ich bin nicht überzeugt davon. Der Glaube an Gott ist auch nichts für verrückte Menschen. Vielleicht doch. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Die sind dem Himmel vielleicht viel näher. So ein kleines Kind. Ich habe eine Beerdigung mal in Neukölln, glaube ich, gehalten. Und dort haben die Eltern gefragt, also die Großeltern gefragt, darf das Kind, das war 4 oder 5 Jahre, als 4 Jahre, glaube ich, so etwa alt, die Mutter ist gestorben und die Mutter wurde beerdigt und das Kind war bei der Beerdigung und dann fragt die Oma den Jungen, wo ist deine Oma? Dann sagt das Kind ganz leicht, ganz laut und ganz klar und deutlich, im Himmel. Meine Mutter schaut jetzt von oben runter. Die Kinder wissen, wo die lieben Menschen sind. Das ist im Himmel. Das hat keiner der gepredigt. Die kamen aus einem Haus, wo nicht das Evangelium und Christentum und Glaube gepredigt wurde. Die Mutter ist im Himmel und die guckt jetzt runter. Die ist nicht hier. Verstehst? So überzeugend hat das Kind, das vierjährige oder fünfjährige Kind, bezeugt, meine Mutter ist im Himmel. Wo das, der Himmel natürlich ist, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall, diese Geborgenheit, dieses Wissen, Kinder wissen es, Narren wissen es auch. Die Narren sagen die Wahrheit. Und du solltest auf die Leute, die psychisch krank sind, oft sind sie nur deswegen psychisch krank, weil sie niemand versteht. Ich bin da in Weinsberg mal in eine psychiatrische Klinik, muss ich jemanden besuchen oder wollte jemanden besuchen. Dann komme ich an, dann steht am Tor ein Mann und sagt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Ich sage, ja, so und so. Dann bin ich in der Rezeption, frage, wo diese Person ist, die ich besuchen möchte. Dann steht er draußen und wartet auf mich, könnten Sie sagen, wie spät es ist? Dann habe ich wieder gesagt, wie spät es ist. Der hat keinen Kommentar gegeben. Und er hat mich dann am Parkplatz erwartet. Als ich dann rauskam nach dem Besuch, steht er da und fragt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Dann sage ich, und ich wusste schon, wen ich schon vor mir habe. Dann sagte ich so und so viel. Dann sagte mein Herr, es wird immer später. Verstehst du? Es wird immer später. Du siehst, so klipp und klar das Evangelium kann nur ein Narr sagen. Entschuldigung, aber der ist dem Himmel viel näher. Aus dem Mund der Unmündigen hat der Herr sein Lob zubereitet, so steht es in der Bibel, auch für mich. Alles, was wir brauchen, ist nicht nur ein bisschen Bildung in der Naturwissenschaft und so weiter, damit unsere Wahnvorstellung geheilt wird. Nein, ungläubige Menschen, die brauchen eher Heilung, denn die glauben Unsinn. Ich brauche mehr Energie und mehr Kraft und mehr Stoff, um zu glauben an den Urknall, als zu glauben, Gott hat die Welt geschaffen. Da muss ich mich schon mehr anstrengen, an diesen Urknall zu glauben und so weiter. Denken und argumentieren ist nicht Glaube. Glaube ist viel mehr. Religion oder Jesus ist mein Thema heute. Und jeder muss selbst Gott suchen und Gott finden. Der Prophet Amos sagt, sucht Gott, sucht den Herrn und ihr werdet leben. Oder Gott spricht durch den Amos zu den Menschen, du sollst Gott suchen, dann wirst du leben. Wir müssen anfangen, Gott zu suchen. Wir haben Gott verloren. Wir haben Gott für tot erklärt. Wir lebten oder leben hier in der westlichen Welt, als es keinen Gott gäbe. Ich bin fasziniert von Indien, Pakistan und diese arabischen Länder und so weiter. Die sind noch gottesfürchtig. Das hast du hier in Deutschland nicht mehr, diese Gottesfurcht. Respekt vor Gott, vor der Gottheit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zu Gott oder dem Vater als nur durch mich. Das ist für mich dieser Schlüsselvers hier. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und das ist so absolut, so radikal. Buddha hat gesagt, ich bin nur ein Weg von vielen Wegen. Ich bin nur eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten. Aber Jesus kann sagen, ich bin der Weg. Absolut, da gibt es nichts mehr. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Wer die Wahrheit finden will, der muss zuerst Jesus finden. Sich mit Jesus beschäftigen, mit den Evangelien. In den Evangelien ist die Geschichte Jesu. Die ganzen Gleichnisse, es geht nur um Jesus. Nicht, weißt du, dies und jenes, diese ganzen schönen, netten Geschichten. Das sind nur Geschichten. Das Evangelium ist in Geschichten, in Gleichnisse verpackt. Damit die Leute reden, drüber nachdenken und entdecken. Und alles ist Religion. Das Schachspiel. Zum Beispiel, es kommt aus Indien, dieses Schachspiel, und dann kam über Italien und so weiter, auch Kartenspiel, kommt alles hier zu uns. Das sind alles nichts anderes als nur Gedanken. Das Spiel ist zu Ende, es beginnt wieder von vorne. Ja, und so ist das Leben. Das Leben geht einmal zu Ende und dann fängt was anderes an, ein neues Spiel, eine neue Geschichte. Wer die Wahrheit finden will, der muss also dieses Spiel erkennen, diese wunderbaren Geschichten um Jesus herum. Das sind nette Geschichten für Kinder, aber der Kinderglaube muss geweckt werden. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Die Kinder sind gläubig. Meine Mama ist dort oben und schaut auf uns runter. Das hat mein Herz fast gebrochen. Also dieses Kind hat verstanden. Dieses Kind hätte die Trauerfeier halten sollen. Meine Mama ist dort oben. Und es hat auch gar nicht geweint, obwohl es zum Heulen gewesen wäre. Eine junge Mutter war es noch. Wer die Wahrheit finden will, muss zuerst Jesus finden. Und dann kann er diese Religionen suchen und er wird in der Religion so viele Wahrheiten finden. Ich denke nur im Judentum, die Tora, diese 5 Bücher Mose, das sind so Lebensregeln, wie man leben sollte. Dann diese Propheten, sie haben Moses und die Propheten, was sie selten hören, steht in der Bibel einmal, als Jesus die Geschichte vom Lazarus, vom reichen Mann erzählt. Und alle Religionen haben ein Ziel, wir wollen Gott finden, Anschluss zu Gott bekommen. Wie bekomme ich das? Wie erreiche ich das? Wer rettet mich? Rettet mich der Buddha? Der Mohammed? Rettet mich Konfuzius? Wer rettet mich? Sie zeigen die Notwendigkeit, diese Religionen zeigen die Notwendigkeit. Du brauchst einen Retter. Du brauchst ja jemand, der das Opfer für dich bringt, der diesen Durchbruch schafft, auch diesen ganzen Sagen und Märchen und Legenden. Wie, da brauchst du einen Prinzen, der einfach sich durchwagt und ich werde dir diese weiße Rose bringen hinter den 7 Bergen und so weiter. Ich werde es schaffen, ich werde es machen. Du brauchst den, der hier todesmutig ist und Jesus war todesmutig. Er ging in den Riss, der sich für uns verausgabt hat. Weißt, viele geben ihr Bestes, versuchen Gott zu erreichen und sie fragen, warum ist das ganze Leid auf dieser Welt? Warum müssen wir alle leiden? Warum komme ich in diese Situation, dass ich krank werde und alle Menschen werden krank? Ab 40 beginnen die Zipperleins und je älter du wirst, desto mehr Zipperleins hast du. In der Bibel heißt es kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen und sagst, oh Jemine, ja, ich kann nicht mehr die Treppen so schnell steigen. Ich kann nicht mehr so schnell laufen. All die Fragen eines suchenden Menschen finden wir beim Hiob. Das Buch Hiob ist einer der ältesten Bücher und so weiter. Und diese Reden von den Freunden des Hiobs, das sind hochinteressant, was hier alles erzählt. Das sind die Gedanken, die der Hiob hat. Diese Gedanken werden da verarbeitet literarisch. Dort sind viele gute Gedanken, aber keine erlösende Antwort. Diese Weisen, die Lehrer, seine Freunde Hiobs haben keine Antwort. Alle meine Gedanken haben keine Lösung, keine Antwort, warum das Leid da ist, warum verliere ich das, warum leide ich, warum habe ich Schmerzen und dergleichen. In Hiob Kapitel 9, Vers 33, da schreit der Hiob, als er die ganzen Reden da hört, gibt es keinen Schiedsmann, gibt es keinen Schiedsrichter, gibt es keinen Schlichter, gibt es keinen Vermittler. Das ganze Gefasle in der Religion ist die große Frage. Wir brauchen einen Schiedsmann, einen Richter, einen Schiedsrichter, einen Schlichter. Jemand, der zwischen uns vermittelt. Und Jesus ist dieser Mittler. So steht es in der Bibel. Er ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Dass wir ja wieder erlöst werden können. Und Hiob findet schließlich sich selbst. Und er sagt, ihr könnt mir keine Antwort geben. Ich bin am Ende. Und dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann sagt er am Schluss noch, ich weiß nicht nur von Hören und Sagen, das hat mein Auge jetzt gesehen. Ich habe den Schiedsmann, den Schiedsrichter erlebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das müssen wir selber herausfinden. Weißt du, nicht nur dieses Gefasle, du musst mehr glauben, du musst mehr beten, du musst mehr in die Kirche gehen, du musst mehr opfern, du musst mehr fasten, du musst mehr loben und danken. Nein, vergiss es alles. Der Hiob hat da alles gemacht, er war gottesfürchtig und trotzdem ging ihm furchtbar schlecht. Und trotzdem hat er alles verloren. Wenn man das weiß, mein Erlöser lebt, dann hast du einen persönlichen Gott, den Schiedsrichter, der pfeift dazwischen und sagt, kommt her, versöhnt euch. So sind die Spielregeln, so wird's gespielt. Und da hört der Gotteswahn auf, wenn du diesen Schiedsmann hast, zwischen dir und mir und uns und jenen. Und dieser Schiedsmann beantwortet diese fundamentalen Fragen des Lebens. Wo komme ich her? Ja, vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bringe euch das gute Meer, die gute Nachricht. Jesus ist gekommen und er sagt, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Warum bin ich hier? Diese Kardinalsfrage. Und wo gehe ich hin? Was ist die Lösung meines Lebens? Der Schiedsmann sagt uns die Wahrheit. Deshalb heißt es, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Er ist neutral, er kommt von Gott. Er, der von keiner Sünde wusste, ist uns zur Sünde gemacht worden. Er urteilt fair, er urteilt gerecht, er urteilt unparteiisch. Er nimmt diese Seite und diese Seite und er bringt zusammen als Mittler, das ist Jesus Christus. Religion oder Jesus ist mein Thema. Und dann siehst du plötzlich die Welt mit ganz anderen Augen, wenn du vor dem Schiedsmann, Schiedsrichter, Schiedsgericht gewesen bist. Plötzlich siehst du die Welt ganz anders. Hast du plötzlich für alles eine Erklärung, eine Lösung, eine Patentlösung sogar. Und das, was noch nicht, das du noch nicht verstehst und so weiter und nicht glauben kannst, ja, das sagt er, jetzt geht es so und so weiter. Und das Spiel kann weitergehen, wie bei einer Fußballmannschaft auf dem Platz. Der Schiedsrichter. Und Jesus ist der Schiedsmann, nachdem der Hiob so schreit. Ich brauche einen Schiedsmann. Wenn du das verstehst, kann deine Lebensgeschichte weitergeschrieben werden. Und vorher stagniert alles. Vorher drehst du dich im Kreis, kommst nicht mehr weiter. Hab den Heiligen Geist und der erklärt dann, der tröstet dich dann in diesem Moment. Er, der Heilige Geist, sagt, dass er dich akzeptiert, dass du richtig warst oder dass du falsch warst und was du falsch gemacht hast, dass du jetzt korrigierst. Du kriegst eine rote Karte vielleicht oder gelbe Karte und das Spiel geht wieder weiter oder du verlässt den Platz. Dann weißt du, was gut und böse ist. Dieser Schiedsmann, dieser Schiedsrichter. Ich weiß, plötzlich alle Dinge dienen mir zum Besten, weil ich Gott liebe, weil Gott mich liebt, weil ich ein Freund Gottes bin. Das Leben, ja, ist kein Spiel, wo jeder macht, was er will. So Wunschreligion, ich stelle mir so vor, Gott und so weiter. Nein, da gibt es ganz feste göttliche Spielregeln, nach denen wird gespielt. Auch hier. Was du siehst, das wirst du ernten. Und wenn du den Baum falsch einsteckst, in die Erde eingräbst, dann wird er falsch aufwachsen, dann wird er sich falsch entwickeln. Das Leben hat einen Anfang und das Leben hat einen Zweck und das Leben hat ein Ende und das Leben wird fortgesetzt in einer neuen, anderen Dimension. Außer der Schöpfung, wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es keine klaren, deutlichen Gottesbeweise. Alles andere ist nur Philosophie, ist nur Denken, Trachten und dergleichen. Gott ist ein verborgener Gott, aber in der Natur, in der Schöpfung, da ist er zu finden. Das ist seine Handschrift. Wenn Gott uns begegnet, dann sprechen wir Schicksal oder Zufall. Für mich ist Schicksal und Zufall nur ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Jesus sagt den Juden, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen von Jona. Kein anderes Zeichen. Gott ist ein verborgener Gott. Man nimmt es an oder man nimmt es nicht an. Und Gott hat sich in Jesus Christus offenbart am Kreuz. Wie bei Moses am brennenden Busch. Dieser Dasein der Gott. Ich bin, der ich ja war. Und ich bin in jeder Situation das, was du gerade brauchst. Deshalb, ich finde eine blöde Sache, wenn die Leute heute gerade in der Zeit von Corona immer sagen, ich bin ein, ja, Risikopatient, ich bin, sag nie, ich bin, egal, auch wenn du noch so voller Risiko bist, auch wenn du sonst nichts bist, sag nicht, ich bin, denn du solltest Gott nicht lästern, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst Gott nicht beleidigen, ich bin. So hat sich Gott dem Moses offenbart, also daseinende Gott. Ich möchte zurückgehen noch auf eine Geschichte, Paulus ist in Athen und er geht durch die Stadt rum und sieht überall lauter wunderbare Altäre und die alte Welt war furchtbar religiös. Die haben für alles einen Gott gehabt. Für alles einen Gott. Für Eheleute, für Arbeit, für Geschäftsleute. Die haben für alles einen Gott gehabt. Ihr seid so gottesfürchtig. Und dann hat er gesagt, und ich habe bei euch gefunden, hier in Athen, ein Altar dem unbekannten Gott. Diese Athener, die haben gesagt, vielleicht haben wir doch einen Gott übersehen. Dass er ein Gott ist. Und wir möchten auch hier diesem unbekannten Gott ein Opferaltar bauen. Und deshalb sagte er, ich bin hier an diesem Altar und ich möchte jetzt von diesem unbekannten Gott euch erzählen. Dieser unbekannte Gott, der lange unbekannt war. Auch den Juden war Gott unbekannt, bis sich er in Jesus Christus offenbarte. Ja, die Propheten haben geweissagt und sie haben gerätselt, für was, für welche Zeit weissagt dieser Prophet und was soll das bedeuten, was bringt es uns, beschreibt diese herrlichen Dinge. Und sie haben nicht gesehen, die Gemeinde dazwischen, die Propheten, sie haben nicht keine Ahnung gehabt, dass Jesus, dieser Messias, dieser wahre Messias kommt und wer er ist. Aber da steht klipp und klar in der Bibel, diese 70-Jahr-Woche beim Daniel, eine Predigt für sich selbst, ich habe keine Zeit dafür. Aber da steht alles drin, bis auf den Tag, auf das Jahr genau, war erzählt und berichtet, wann dieser Messias kommt und was mit dem Messias passiert. Wenn das Gebot ausgehen wird, dass Jerusalem wieder oder der Tempel wieder gebaut wird, dann wird der Messias getötet. Also die Kreuzigung Jesu war festgelegt. Aber ist ein anderes Thema. Irgendwann werde ich darüber sprechen. Das Göttliche muss erlebt werden, muss erkannt werden. Muss mein Bewusstsein muss es erfassen, mein Unterbewusstsein muss erfassen. Mein Gott lebt. Mein Gott sitzt im Regiment. Mein Gott hat alles unter Kontrolle. Und der Mensch hat sich emanzipiert, ist entfremdet von Gott und der Mensch wird langsam zum Tier, zum Antichristus. Dieses, in der Offenbarung, dieses Tier, diese Bestie. Und der Mensch ohne Gott wird zu einer Bestie. Denn sonst hätten wir keinen Auschwitz, keinen Abwurf der Atombombe in Nagasaki und Hiroshima. Der Mensch wird zu einer Bestie. Das schlimmste Wesen auf dieser Welt ist der entgöttlichte Mensch, ein Raubtier. Die Technik beherrscht die Menschen. Und dennoch bleibt im Menschen eine tiefe Sehnsucht nach diesem Übernatürlichen. Was glaubst du, warum wir Weltraumfahrt haben? Warum die Menschen da irgendwo in einer Rakete irgendwo sitzen im Weltraum? Der Mensch will Übernatürliches, Übersinnliches erleben. Leute machen Drogenerfahrungen, damit sie das Übersinnliche erleben. Die wollen mal außer sich sein, Ekstase-Erfahrungen machen. Technokraten wollen in der Raumfahrt die Grenzen durchbrechen. Wie weit können wir gehen? Wollen neue Welten entdecken. Mars wollen sie demnächst fliegen. Sie wollen ja die Welt entdecken, aber sie haben ihre eigene Welt noch nicht im Griff, unter Kontrolle. Aber sie wollen Welten entdecken. Die ganze Unterwelt. Was glaubst du, was für eine gewaltige Schönheit und Größe ist in den Tiefen des Meeres? Marianengraben. Aber da gehen sie nicht runter. Die wollen hoch hinaus. Das ist, was der Teufel will. Hoch hinaus. Und ohne Jesus, ganz offen und ehrlich, kommst du nicht höher als bis zur Decke. Nicht höher. Der Mensch aber hat eine Sehnsucht, über sich selbst hinauszuwachsen. Deshalb sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hier sieht man bei Jesus, wie Gott wirklich ist, wie das Leben ist, wie die Realität ist, wie das, ja, wie unsere Wirklichkeit ist, brutal, grausam, lieblos, ungerecht. Und wie der Sohn Gottes, der Mensch, Jesus, das alles meistert. Was hat Jesus alles durchgemacht, bis er uns mit Gott versöhnt hat? Er hat die Hölle durchgemacht und dann kommt die Auferstehung. Das sind die Elemente der Gotteserfahrung. Das Kreuz und die Auferstehung und die Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das sind Gotteserfahrungen. Das machst du nicht in der Religion. Du kannst davon lesen und du kannst etwas nachmachen, noch nachäffen. Das kannst du, aber diese Erfahrung des Übersinnlichen, das kannst du nur machen, wenn du dich Gott hingibst. Das ist mehr als Religion und als Kult. Es ist ein Sterbeprozess, das Kreuz. Und die meisten Leute wollen das Kreuz nicht haben. Ich meine nicht nur das Holzkreuz hier. Nein, die möchten das Kreuz leiden und sterben. Das wollen sie nicht haben. Aber du kannst nur über Sterben den Himmel erreichen. Ich werde nie vergessen, wir evangelisieren mal in Frankfurt-Oder und verteilen Traktate auf der Straße und da hat ein Bruder von uns ein Traktat einer Frau gegeben und er hat gesagt, ich möchte sie zu Gott einladen. Dann schreit sie auf der Straße, nein, ich möchte noch nicht sterben. Die Leute wissen, Atheisten wissen, wenn sie Gott begegnen sollen oder wollen, dann müssen sie sterben. Diesen Sterbeprozess loslassen, aufgeben, hergeben, was auch immer ist. So wie der Johannes, der Täufer, einmal sagte, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist der Weg zu Gott. Nicht nur etwas für wahr halten. Viele Leute halten für wahr. So viele Sachen. Verstehst du? Glauben an ein höheres Wesen, an die Sonne, an irgendeinen Planeten. Für die Katze auf dem Dach ist es auch ein höheres Wesen gleichzeitig. Im Garten Gethsemane erlebt Jesus Gott. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er weiß, es geht ums Ganze. Er schwitzt Wasser und Blut. Dein Wille geschehe. Und das ist, wie wir zu Gott kommen, indem wir in unserem Leben klipp und klar sagen, Gott, Vater, Heiliger Geist, dein Wille geschehe. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weißt du, von Jesus hast du nichts. Er ist gestorben. Er ist in den Himmel gefahren. Und er sitzt zu Rechten der Majestät Gottes. Aber sein Vorbild, sein Beispiel, wir sollen in seine Fußspuren gehen. Lernet von mir, hat er gesagt. Und lehret alles, was ich euch gesagt habe. Und so erleben wir den verborgenen Gott. Plötzlich in deiner Kammer. Und du merkst plötzlich das Kreuz, der Tod. Und dann kommt diese Wiedergeburt. Keine Reinkarnation. Wiedergeburt. Das ist viel was Größeres. Nicht, dass ich mich jetzt nochmals auf diese Welt zurückkomme. Nein, ich werde eine neue Schöpfung. Das Alte vergeht. Ich werde wieder lebendig wie dieser Hiob. Dieser Hiob lag in seinem Schutt, in seinem Dreck, in seinem Mist, in seiner Not, in seiner Not, in seinem Elend. Und plötzlich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob Kapitel 42, Vers 5. Herr, ich kannte dich nur vom Hören und Sagen. Und das ist, was die Kirche dir bringen kann, die Religion dir bringen kann, welcher auch immer. Ich hörte, Herr, ich kannte dich nur vom Hören und Sagen, aber jetzt hat mein Auge, meine eigenen Augen dich gesehen. Und was du mit deinen eigenen Augen gesehen hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Was du mit deiner Haut, mit deinen Fingern berührt hast, das kann dir niemand nehmen. Jetzt kann er sagen, bis jetzt habe ich nur von dir gehört. In der Kirche, in der Religion, in der Gemeinde, in der Predigt hörst du nur von Gott. Aber jetzt, du sollst Gott selber berühren, selber hier durch. Und mal sehen, hebt und trägt das Eis mich oder nicht. Und jetzt habe ich dich hautnah erlebt. Jetzt ist eben Gott kein unbekannter, verborgener Gott. Ich weiß, mein Erlöser, dieser Schiedsmann, lebt. Religion oder Jesus, das Göttliche ist dieser Welt verborgen. Gott möchte in uns reinkommen. Bei vielen ist der Glaube 30 Zentimeter zu hoch. Dieser Glaube muss runterrutschen bis ins Herz. So du mit dem Herzen glaubst. Und dann muss es wieder hochkommen und mit dem Munde bekennst, wirst du gerecht. Dann darfst du sagen, ich bin kein Risikopatient mehr. Nein, ich bin gesund, ich bin geheilt. Dieser hier war ein Risikopatient. 9 Monate lang ging er durch die Hölle. Die Pest, die Pocken oder was er auch alles hatte. Er hat gelitten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er beginnt ein neues Leben. Jesus erzählt eine Geschichte. Oder er erzählt nicht, es ereignet sich bei Jesus, da kommt dieser reiche Jüngling. Dieser reiche Jüngling war religiös. Markus Kapitel 10, Vers 21, diese Verse. Und dann sagt er, wie komme ich in den Himmel? Wie erreiche ich das Reich Gottes? Und dann sagt der Herr Jesus, halte alle Gebote. Dann sagt der Meister, welche Gebote? Und dann sagt er, Ehre Vater und Mutter. Das ist das einzige Gebot, wo Verheißung hat. Dann sagt er, ich mache alle Gebote, ich mache schon alles. Ja, das halte ich von Anfang an. Ich halte alle Gebote. Was muss ich tun? Und weißt du, was Jesus sagt? Jetzt halte ich fest, schnall dich an. Verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und dann heißt es von diesem schönen Jüngling, und er ging traurig davon, so dass die Jünger anfingen zu zweifeln. Wer kann noch selig werden? Lukas Kapitel 18, Vers 23, da lese ich weiter. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Jesus merkte und sagte, wie schwer es ist, in das Reich Gottes zu kommen. Da ist noch zu viel Klimbim, noch zu viel Anhang, noch zu viel drumherum. Es ist schwer, einem reichen Menschen, der viel besitzt, ins Reich Gottes zu kommen. Ich meine nicht jetzt, dass Gott Reichtum verdammt. Gott segnet die Reichen. Aber so viele Menschen hängen am Reichtum. Das ist das große Problem. Und dann sagt der Herr Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Reich Gottes. Nadelöhr, das ist nicht diese Strick- und Häkelnadel. Nein, das ist das Nadelöhr, das als Tor, wenn Leute zu spät kamen damals in die Stadt, das war so schmal, man konnte nicht mit seinem Rucksack reingehen. Du musstest sie durchzwängen. Wenn jemand zu dick war, kam er gar nicht durch. Nadelöhr. Eher geht das Kamel durch das Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Und wer kann dann überhaupt selig werden, fragten seine Zuhörer. Und er antwortete, was für Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Und da kommt Petrus, schön, dass er da ist und dass er fragt. Weißt du, durch seine Fragerei hat er so viele Wahrheiten rausgequetscht aus dem Herrn Jesus. Dann fragte Petrus den Herrn, aber wie ist es mit uns? Wir haben unseren Besitz aufgegeben und sind mit dir gegangen. Und Jesus sagte zu ihnen, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Frau, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder zurücklässt, um des Reiches willen oder als für das Reich Gottes einsetzt, der bekommt es auf dieser Erde schon vielfach zurück und dann in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und dann heißt es vom Hiob hier, wenn ich weiterlese, er wurde doppelt gesegnet. Er wurde doppelt gesegnet. Irdisch und geistlich. Natürlich und übernatürlich. Hiob 42, Vers 10. Das ist Religion. Das ist Jesus. Das ist Glaube. Das ist die göttliche Wirklichkeit. Da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Und der Herr gab ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Alle seine Brüder und Schwestern und so weiter besuchten ihn und die Bekannten kamen zu ihm und sie aßen und sie saßen zusammen und sie trösteten ihn. Ja, wegen dem, was alles passiert ist. Und der Herr hat über das Unglück, haben sie geredet. Und jeder schenkte ihm ein Silberstück. Silber ist Zeichen für die Erlösung. Silberstück und ein Ring aus Gold. Und der Herr segnete Hiob mehr als je zuvor. Halleluja. Das ist mehr als Religion. Mein Auge hat ihn jetzt gesehen. Eine Hand hat ihn berührt. Hiob erlebt hier seine Verwandlung und erlebt sein wahres Menschsein. Ohne diese Verwandlung gibt es heute, ja, bis heute kein echtes, vollständiges Menschenbild, Menschendasein, ja, kein Gottesverhältnis. Der Mensch muss zuerst zerbrochen werden. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und dann geht es wieder auf. Das ist das Evangelium, das ist praktisches Evangelium, nicht nur Theorie. Ohne diese Verwandlung gibt es keine Gottesoffenbarung. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jeder, der in den Himmel kommen will, muss durch dieses Nadelöhr gehen. Diesen Todesweg, diesen Gethsemane-Besuch im Garten, Gethsemane sein, durch diese enge Pforte durchzwängen. Das sind die göttlichen Durchgänge, die uns in den Himmel bringen und uns zum wahren Menschsein führen. Nicht etwas Kultisches, so, lieber Gott, Heiland, Allmächtiger. Ja, und ein bisschen Klimbim und ein bisschen Weihrauch oder sonst noch was. Ja, das ist nichts Religiöses. Da vergeht einem die ganze Spinnerei. Herr, bist du so hart, so grausam, schau doch den Hiob an. Religion oder Jesus. Auch das sogenannte Christentum ist so eine Religion geworden. Eine Religion ohne Jesus. Ich verwende nicht gerne das Wort Christentum. Das ist katholisch, evangelisch oder sonst noch was. Es ist für mich so schwer, sich damit zu identifizieren. Das ist alles so verflacht, verkommen, verdorben. Durch so viele Skandale belastet. Missbrauchsskandale von Kirche, von dieser und jener Kirche. Mit so viel Klimbim, Firlefanz und so viel Lifestyle-Krempel belastet. Da steht, ja, noch Jesus drauf, als Etikett. Jesus, in dem Namen Jesu. Was weiß ich. Aber das ist nur Etikettenschwindel. Ist Jesus auch wirklich drin, was auf der Flasche steht? Ist da Jesus wirklich drin? Jesus hat sich selbst erniedrigt. Ja. Und an Jesus spürst du, wie Gott tickt. Der große Gott wurde unsichtbar, wurde menschlich, wurde erniedrigt, ging durch den Dreck. Durch den Abfallhaufen, dem Tal Kidron, das war die Abfallmüllhalle damals von Jerusalem. Wo ist Gott? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schreit der Sohn Gottes am Kreuz. Ich predige hier von diesem unbekannten Gott, denn ich habe festgestellt, viele Menschen hier in unserer Region, in unserer Hemisphäre, haben keine Ahnung, wer Gott wirklich ist. Der vergessene Gott, der verkannte Gott. Ja, wer ist Gott? Der hatte nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlegte. Als er kam, musste er in einem Stall zur Welt kommen. Das ist die höchste Erniedrigung der Gottheit. Der allmächtige Gott kommt im Stall zur Welt. Paulus predigt den Griechen, den unbekannten Gott, Apostelgeschichte 17, Vers 22. Ja, diesen ganzen Philosophen, diesen Intellektuellen, diesen eingebildeten Grünschnäbel. Paulus sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr so sehr die Religion ernst nimmt. Ich bin durch eure Stadt gegangen und ich habe eure heiligen Stätten angesehen und dabei fand ich diesen Altar dem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt und tut und so weiter, das macht ihr unbewusst. Der Mensch sucht unbewusst Gott. Das macht ihr unbewusst. Das sagt Paulus hier klipp und klar. Und es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als der Herr über Himmel und Erde wohnt und triumphiert und so weiter, er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gebaut sind. Er ist nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden oder dass man ihm Opfer bringt und so weiter. Er gibt das Leben, er hat die Fülle. Er ist nicht auf euch angewiesen, ihr lieben Athener. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgebracht und die ganze Erde ist bewohnt. Das ist der Predigtumriss des Apostel Paulus, den Intellektuellen, den Studenten hier. Und für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben sollte. Und er hat gewollt, dass die Menschen für ihn suchen oder ihn suchen und so weiter, damit sie vielleicht Entlastung finden könnten. Denn er ist jedem von uns ganz nahe. Gott ist jedem Menschen ganz nahe. Der muss nicht in die Kirche gehen. Der muss nur um die Ecke gehen oder sich irgendwo hinstellen, in der Kammer gehen, auf dem Dachboden gehen oder im Keller gehen. Er muss nur sagen, auch wenn er in der Grube ist, er muss nur zu Gott rufen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Gott ist ein naher Gott. Und durch ihn leben wir doch, regen wir uns und wir und so weiter. Wir sind Gottes Art. Und dann zitiert er noch einen Philosophen, wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir uns nicht meinen, dass wir Gott gleich sind. Wir sind von Gottes Art, aber wir sind nicht Gott gleich. Und das ist, was die viele Menschen einbilden. Ich bin göttlich, was im Buddhismus, Hinduismus ist. Wir sind göttlich. Wir sind göttlich. Nein, wir sind Gottes Geschöpfe. Wir sind Gottes Werk. Und Gott wohnt nicht in Tempeln aus Silberstein und so weiter, da wo diese Athene ganz besonders war und durch irgendwelche Erfindungskraft und Kunstfertigkeiten. Nun ist Gott bereit, mit Nachsicht die Zeit der Unwissenheit zu übersehen und gibt uns eine Chance umzukehren, ihn zu suchen, denn er hat uns einen Tag festgesetzt, den er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten wird. Und da, als sie vom Gericht hörten, da haben sie Angst bekommen. Der Mensch hat Angst vor dem Gericht. Er weiß, das kommt. Ich werde vor Gott stehen. Und was ist mit meinem Leben? Du musst nur dabei sein, wenn Gottlose sterben. Wie selig sie dann sind. Nein, die brüllen wie Ochsen. Haben Angst. Die meisten Leute haben Angst, wenn es dann um die Ewigkeit geht. Gott hat einen Tag festgesetzt, wo er die Menschen richten wird. Ihn aber hat Gott, also Gott hat seinen Sohn gesandt und so weiter und gezeigt, wer er ist und sie haben ihn gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt. Das ist die Botschaft, was keine dieser Religionen hat. Keiner ist auferweckt worden. Keiner ist zurückgekommen. Aber Jesus ist wieder aus dem Totenreich zurückgekommen, hat sogar die Hölle gefangen genommen. Mohammed ist nicht zurückgekommen. Buddha ist nicht zurückgekommen. All diese großen Männer und Religionsstifter dieser Welt, die sind nicht zurückgekommen. Du kannst ihre Grabstätten besuchen, aber Jesus ist zurückgekommen. Halleluja. Und als Paulus anfing, von der Auferstehung zu reden, lachten einige aus und sagten, das muss man später mal anhören. Jetzt kann man das nicht. Und so weiter. Sie sagten, was will dieser Lotterbube sagen? Paulus war ein Intellektueller. Paulus sprach mehrere Sprachen, hat bei gebildeten Leuten studiert und so weiter. Aber was will der erzählen? Weißt du, die Leute glauben es nicht. Wenn du ihnen die Wahrheit erzählst, die verstehen es nicht. Was will uns erzählen? Das ist mir viel zu hoch. Später höre ich mir das an. Als Paulus darauf die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben und so weiter. Nur ein paar wurden gläubig. Keine Massen. Und einzelne, ehrliche, aufrichtige Menschen werden gläubig. Die anderen blieben bei ihrer Religion, bei ihrer Athene, bei ihrer Diana oder in Ephesus. Sie blieben bei ihren Gottheiten, in ihrer Mythologie. Sie blieben bei ihrer Weisheit und ihren Ansichten, ihrer Philosophie, bei ihren Künsten. Sie blieben bei der Gottsuche weiter. Wir suchen Gott weiter. Einige spotten und lachten ihn aus, dieser Lotterbube. Paulus war kein Luftikus oder Taugenichts oder Gaukler oder Sprüchemacher oder Märchenerzähler. Er konnte erzählen, ich habe das erlebt, als Gott mir begegnete. Ich war dabei, als Gott mein Leben veränderte, von heute auf morgen, von Saulus auf Paulus. Ich war dabei. Aber sie hatten kein Interesse an das Jenseits, keine Verwendung dafür, konnten damit nichts anfangen. Das war für sie alles nur Legenden, Mythen und Mythologie. Und da heißt es, aber andere meinten, wir sollten später kommen, damit werden wir noch hören, aber es gibt kein später mehr. Paulus ist dann weitergezogen. Und manche Leute denken, später wird es noch eine Möglichkeit geben. Weißt du, die Religionen vergehen. Und jede Religion hat ihre Wandlung gehabt. Felix, in der Bibel, wir haben eine andere Geschichte, Apostelgeschichte 24, Abvers 24. Felix, der Glückliche, hat Jesus im Gefängnis gehabt, eigentlich Jesus den Paulus im Gefängnis gehabt. Und er sollte ja überantwortet werden dem Kaiser. Nach einigen Tagen ließ der Felix Paulus kommen und wollte den Paulus hören, denn er wollte mehr über Jesus Christus erfahren. Viele Menschen wollen auch sogar über Jesus erfahren. In allen Religionen, fast in allen Religionen, wird auch Jesus erwähnt. Im Islam, im Buddhismus, im Hinduismus. Da wird Jesus verehrt sogar. Der beste Lehrer aller Zeiten. Bei den Juden nicht ganz, aber bei den anderen Kulturen und Religionen. Aber als Paulus dann mit dem Felix redet und als er dann von Selbstbeherrschung sprach, von dem künftigen Gericht, da erschrak Felix, wurde bleich mit seiner Drusilla. Es reicht für heute, sagt er. Und du siehst, wie die Leute sind, es reicht für heute. Wir machen Schluss. Ja, aber es kommt nichts mehr Neues. Felix wurde dann strafversetzt. Und da kam es zu keinem Gespräch mehr, kein Glaubensgespräch. Wir sollten immer die Stunde Gottes nutzen, wenn Gott uns diese Stunde gibt. Wie viele ist Gott, der Glaube, nur eine fromme Unterhaltung? Er wollte sich mit dem Paulus immer wieder mal unterhalten, denn er war super intelligent, hat große Weisheit gehabt. Nur Gedankenaustausch. Das ist in vielen Religionen die Suche nach Gott. Nur Gedankenaustausch, nur Diskussion, nur fromme Konversation. Aber dafür ist Gott zu schade. Daraus wird nichts. Nach 2 Jahren wurde Felix strafversetzt von Festus und so weiter und ging weiter. Traurig. Dieser Felix hat keine zweite Gelegenheit gehabt. Und so viele Menschen verpassen die Stunde Gottes. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Gott hat sich in Jesus offenbart. Und wenn er da ist, ist er da. Und deshalb, wir sollten die Stunde Gottes nützen. Jesus ist mehr als nur eine Religion. Er ist der Sohn des allmächtigen Gottes. Halleluja. Preis dem Herrn. Und er sagt, ich bin der Weg, der einzige gangbare Weg zu Gott zurück. Da gibt es keinen anderen Weg. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört Gott. In 1. Johannes 5, Vers 12, da heißt es, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Anders übersetzt wieder das Gegenstück. Wer Jesus nicht hat, der kann Religion haben, aber der hat kein Leben. Da ist der Tod im Topf. Wenn du nur Religion hast, ist der Tod im Topf. In aller Liebe. Da gibt es schönen Spruch, also diesen Spruch hier, und er wurde abgeleitet aus der Geschichte da aus 2. Könige 4, Vers 38, die will ich ganz schnell nur nebenbei streifen. Da sind die Prophetenschüler hier am Jordan unten, in Israel ist eine Hungersnot, alle sind auf der Suche, Nahrungssuche, 2. Könige Kapitel 4, Vers 38. Und die sammeln dort bei Gilgal in der Nähe von Jericho Nahrung, allerlei Kräuter und wollen ein Gemüseeintopf kochen. Und da nachher diese Suppe essen. Und da passiert es, ein Schüler sammelte vom wilden Rankengewächs, so übersetzt Luther hier, eine Schlingpflanze, die ganz hoch an den Bäumen hochklettert. Da sammelte er, ich würde sagen, vom Teufelskraut, von dieser Ringpflanze hier, Rankenpflanze, und macht da Schnipsel da groß rein in den Topf. Und in Wirklichkeit ist diese Frucht oder ja die Blätter auch so weiter abführend wirkend, also ganz schlimm. Dann kriegen die Leute Durchfall und die haben dann gegessen und plötzlich schreit einer: Tod im Topf, Tod im Topf. Und das ist Religion: Tod im Topf, Tod im Topf. Beim gemeinsamen Essen reagieren sie entsetzt auf diesen bitteren Geschmack: Tod im Topf. Und da rufen sie den Propheten Elisa, und der Prophet Elisa kommt, und weißt du, was dieser Prophet Elisa macht? Er nimmt ein bisschen Mehl und wirft Mehl in diesen Topf, rührt um. Da liegt eine Botschaft drin, das ist eine Predigt für sich selbst wieder, aber ich will nur sagen, Jesus ist mehr als Religion, Jesus ist das Mehl, dieser Weizenkorn, das gebrochen wird, das zermahlend wird und zum Mehl gemacht wird und wird in den Topf reingeworfen, und plötzlich ist diese Suppe genießbar. Und hier ist eine Botschaft. Ja, dass das sogar für dem Elia sogar als ein Wunder zugeschrieben wird. Wenn du Jesus mit hineinnimmst in dein Leben, in deine Situation, ist alles genießbar. Sogar das ungenießbare Wasser in Mara, in der Wüste einmal, da wird ein Stück Holz reingeschmissen. Das ist auch wieder ein Bild auf das Kreuz. Hier ein bisschen Mehl. Ein Bild auf Jesus. Religion ist nur eine Suche nach Gott. Da kriegst du Bauchschmerzen und Durchfall. Ja. Und Jesus ist, wir haben den Messias gefunden. Das war das Erste, was die Jünger dann weitergegeben haben. Wir haben den Messias gefunden, den Heiland gefunden, den Retter gefunden. Er ist der Retter der Menschheit. Und deshalb, Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Eigentlich die Kirchen, die Religionen, die kümmern sich wenig um die Verlorenen. Die lassen sie links und rechts liegen. Die gehen wie dieser Zöllner und der, nicht der Zöllner, wie der Priester und der Levit. Sie gehen zu ihrem Gottesdienst und sie lassen den und den Räubergefallenen einfach liegen. Interessiert es gar nicht. Aber da kommt dieser barmherzige Samariter, und das ist ein Bild auf Jesus, der barmherzige Samariter. Kommt vorbei. Nicht Nächstenliebe. Die meisten Leute benutzen das als Nächstenliebe, der barmherzige Samariter. Nein, Jesus ist dieser barmherzige Samariter, der an uns nicht vorbeigeht, der sich uns erbarmt, der alles investiert, der alles reinlegt, um uns zu retten, wieder auf die Beine zu bringen. Lieber Heiland, du bist unser Schiedsmann, du bist unser Retter, unser Heiland, unser Samariter. Du hast uns ja Recht verschafft bei Gott, du hast uns mit Gott versöhnt. Du bringst uns die wahre Gerechtigkeit in diese Welt der Ungerechtigkeit. Dein Eingreifen, Herr Jesus, und deine Entscheidung, ja, sein Leben zu lassen für Menschen, die gar nicht einmal würdig sind. Aber du hast alles gegeben, und damit wir eine ganz neue Geschichte haben, damit wir auf ganz neue Ebene wiederkommen und ganz neu leben und unser Leben mit Freuden gestalten. Du bist mehr als nur Religion, als nur eine Weltanschauung, egal welche. Herr Jesus, du bist der Mann, den Gott für uns bestellt hat. Wenn wir dich haben, wenn wir dir vertrauen dürfen, dann kommen wir zur Ruhe, zur Gelassenheit, zum Frieden. Danke, Herr Jesus, für diese Botschaft. Herr, ich brauche keine Religion. Ich habe Jesus, und da bin ich glücklich. Dankeschön, Herr Jesus. Amen.